Deutschlandfunk, Information und Musik.
Bereits gestern, noch bevor uns die Nachricht dieser erneuten Proteste im Iran erreicht hat, konnte ich mit dem Publizisten Jürgen Todenhöfer sprechen. In einem früheren Leben war er CDU-Politiker, heute ist er Publizist, reist regelmäßig für seine Recherchen in die Golfregion und hat auch die jüngsten Entwicklungen im Iran und Irak genau beobachtet. Ich habe ihn zuerst mal gefragt, ob er in den letzten Tagen denn überhaupt eine Entspannung beobachtet hat im Konflikt zwischen Washington und Teheran.
Ja, vielleicht eine taktische Entspannung, weil beide Seiten gesehen haben, wenn sie weitermachen, wenn sie eskalieren, dann gibt es einen riesigen Flächenbrand. Und ich glaube, als die Iraner angekündigt haben, dass sie bei einem weiteren Schlag nach dem Angriff irakischer Anlagen, in denen amerikanische Soldaten stationiert waren, wenn es dann einen weiteren Schlag gäbe, dann würden sie unter anderem Israel angreifen, Haifa. Und da wurde allen klar, dass das den großen Krieg bedeutete. Und da hat dann auch Amerika zurückgezogen. Und ich finde, dass Iran sehr klug reagiert hat. Ich finde es gut, dass Irak keine amerikanischen Soldaten verletzt oder getötet hat. Es gab dann auch Trump die Chance, seine Ankündigung, er hatte ja angekündigt, in jedem Fall 52 Ziele anzugreifen oder 52 Ziele, einige davon anzugreifen, wenn die Iraner reagieren würden. Es gab ihm die Möglichkeit, das zurückzuziehen.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die Motive von Donald Trump? Steckte hinter dieser Tötung von Soleimani überhaupt so etwas wie eine politische Strategie?
Ja, das ist schwer, bei Trump kluge und deutliche und klare Strategien auszumachen. Den zweitwichtigsten Mann des wichtigsten Gegners im Mittleren Osten mit einem Drohnenangriff zu Staub, zu Asche zu verbrennen, das kann keine Strategie sein. Das kann eigentlich nur die Strategie sein von einem, der sich sagt, jetzt geht's los. Denn wenn die Iraner emotional gehandelt hätten, das ist der zweitmächtigste Mann und das ist ein ganz harter Militärchef, aber er ist ungewöhnlich beliebt, hätte jede Präsidentschaftswahl im Iran gewonnen. Wenn man einen solchen Mann in die Luft sprengt, riskiert man, dass der Gegner durchdreht und dann eben ein amerikanisches Ziel angreift und eben nicht vorher eine Warnung ausspricht, sodass die amerikanischen Soldaten fliehen konnten, sich verbergen konnten. Oder man riskiert auch gerade in dieser Situation dort, dass es zu einem furchtbaren Konflikt mit Israel käme, der für Israel schrecklich wäre und der auch für den Iran schrecklich wäre und für Amerika. Das ist schon ein abenteuerliches Spiel.
Verstehe ich Sie also richtig, dass Sie sagen würden, in diesem Konflikt ist der Iran das Opfer und die USA sind der Aggressor?
Also da muss man doch etwas, ja, so ist es. Man muss ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Amerika hatte im Iran mit dem Schah von Persien, der von der CIA eingesetzt und unterstützt wurde, einen ganz, ganz engen Verbündeten. Und dann kam Khomeini 1979, der Schah ist geflohen und Khomeini ergriff die Macht und Amerika verlor im Mittleren Osten einen der engsten Verbündeten, mit dessen Geheimdienst er engste Kontakte hatte. Und jetzt hatte er plötzlich jemanden, der nicht mehr auf die Befehle Amerikas hörte, sondern seinen eigenen Weg ging. Er hatte einen Gegner und seither hat Amerika Iran total umzingelt. Wenn Sie sich da mal die Karten seriöser Institute anschauen, da stehen amerikanische Truppen, amerikanische Bomber und amerikanische Atomraketen. Die stehen in Ländern wie Türkei, Israel, Irak, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die ganze westliche Seite des Iran. Dann stehen sie schwimmen als U-Boote im Indischen Ozean. Und dann vom Osten her gibt es amerikanische Stützpunkte mit Atomwaffen in Afghanistan. Das heißt, dieses Land ist von Atomraketen umgeben. Und wer da das, was Iran macht, wer das aggressiv nennt, ein umzingeltes Land verhält sich nicht aggressiv, sondern versucht, aus der Umzingelung zu entkommen. Und da haben die Amerikaner mit dem Irakkrieg, mit dem Syrienkrieg und mit dem Jemenkrieg kräftig geholfen, seinen Einfluss auszuweiten.
Gibt es nicht aber vielleicht auch im Iran Kräfte, denen dieser Konflikt durchaus willkommen ist? So ein drohender Krieg mit den USA, der könnte ja vielleicht auch dazu genutzt werden, um die Gegner des Regimes, der Regierung, die ja zuletzt in Massen auf die Straßen gegangen sind, wieder auf Linie zu bringen.
Also ich bin in ein paar Wochen, in kurzer Zeit bin ich im Iran. Das interessiert mich auch, ob wirklich die Mehrheit der Iraner auf die Straße gehen. Ein Großteil der Iraner geht auf die Straße, weil es nichts mehr zu essen gibt, weil es keine Medikamente gibt, weil es keine Jobs gibt durch diese ebenfalls völkerrechtswidrigen Sanktionen der Amerikaner. Da ist ein riesiger Notzustand. Und diese Not, die es im Iran gibt, hat dazu geführt, dass dort die, ich nenne es mal die Moderaten, in Anführungszeichen Rouhani und Zarif, an Einfluss verloren haben. Und die Hardliner wie Khamenei und auch wie Soleimani ganz stark dazu gewonnen haben. Und die innenpolitische Lage ist ganz konfus. Aber ich würde sagen, die Mehrheit der Iraner wehrt sich gegen die amerikanische Umzingelung, gegen die amerikanischen Sanktionen und hat eigentlich keine Strategie, außer dass es eben diese drei von mir eben genannten Länder gibt, wo ihr Einfluss gestiegen ist.
Welche Rolle könnte Deutschland, könnte die Bundesregierung in diesem Konflikt spielen oder sollte sie sich überhaupt einmischen?
Aus vielen Gesprächen weiß ich mit Berlin, dass Deutschland sich zwar in Europa im Fahrersitz sieht, aber im Mittleren Osten keine Rolle spielen will und wohl auch von den Amerikanern signalisiert bekommen hat, dass es keine spielen soll. Aber ich würde das nicht akzeptieren. Ich finde, nicht nur Deutschland, sondern Europa, und das heißt für mich hier in erster Linie Frankreich, England, England immer noch als militärischer Partner in Europa und Deutschland, müssten sich dagegen wehren, dass da unten ein wilder Abenteurer Trump, das ist also noch eine ganz, ganz liebenswerte Bezeichnung für das, was dieser Mann in der ganzen Welt im Augenblick anrichtet, dass der nicht im Mittleren Osten irgendwann einen großen Brand entzündet. Und in der Situation, wo wir einen Abenteurer haben, der wild um sich herumschlägt und der Wirtschaftskriege führt, Länder in die Knie zwingt, finde ich, müsste Europa eine Initiative ergreifen. Und die drei genannten Staaten und ihre Führer, also Merkel, Johnson und Macron, müssten im Grunde genommen jetzt nach Teheran und müssten sagen, hallo, auch bei euch, wir wissen, euch geht es richtig schlecht, die Sanktionen treffen das ganze Volk. Wo ist die Lösung? Und dann werden die Iraner sagen, aber wir haben doch Zugeständnisse gemacht, wir haben alles erfüllt, was im Atomabkommen zu erfüllen ist. Aber man könnte ja sagen, gibt es außenpolitische Lösungen in Syrien? Da würde ich sagen, würde ich den Iran fragen, könnt ihr euch nicht weiter von der israelischen Grenze zurückziehen? Das sind Positionen, über die man verhandeln könnte und vielleicht dann mit den Amerikanern eine gemeinsame Lösung finden könnte.
Stichwort Atomabkommen. Donald Trump versucht, die Europäer dazu zu bewegen, ebenfalls von diesem Deal abzurücken. Die Europäer halten aber ja bislang weiterhin daran fest. Ist dieser Atomdeal mit dem Iran noch zu retten? Was meinen Sie?
Ja, wir sollten alles tun, dass er gerettet wird. Aber Europa hat viele Versprechen gemacht. Europa hat gesagt, es wird versuchen, die Verluste, die Iran wirtschaftlichen Verluste, die Iran entstehen, wirtschaftlich auszugleichen. Die haben, glaube ich, noch nicht ein einziges Projekt hingekriegt. Also die Glaubwürdigkeit der Europäer ist nicht sehr hoch. Aber natürlich haben wir ein Interesse daran, dass Iran keine Atomwaffen bekommt.
Und abschließend noch die Frage, Herr Todenhöfer, wie stehen Sie zu der Diskussion um den Abzug internationaler Truppen aus dem Irak, gerade auch mit Blick vielleicht auf die Bedrohung durch den Islamischen Staat?
Also was machen die ausländischen Truppen? Die ausländischen Truppen und auch die Deutschen fliegen die Aufklärung, die Amerikaner bombardieren. Die ausländischen Truppen suchen IS-Stellungen, wenn es die noch gibt, es gibt nicht mehr sehr viele, und bombardieren dann. Und das führt dazu, dass der IS zwar getroffen wird, aber dass zwei Drittel, und ich war in Mosul immer wieder, und ich war auch während des Krieges in Mosul, dass 10-mal mehr Zivilisten getötet werden. Und das ist genau das, was Terrorismus züchtet. Bombardementskriege sind ein Terrorzuchtprogramm. Und mit Kriegen werden wir das Problem des IS nie lösen.
Also sind Sie für einen Abzug der Truppen?
Ja, im Kern ja. Ich bin für viel mehr. Ich bin für eine Friedenskonferenz im Mittleren Osten im Stil der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die es in Europa einmal gab und die den damals noch schwierigeren Konflikt zwischen der Sowjetunion und dem Westen entschärft, entspannt hat für eine Politik, wie sie damals Willy Brandt geführt hat. wenn Sie sich mal anschauen, dass der Mittlere Osten früher von den Franzosen und vor allem von den Engländern besetzt war. Die mussten alle gehen. Europäer, Amerikaner haben im Mittleren Osten nichts zu suchen. Das glaubt doch kein Mensch, dass die Amerikaner und bei allem Respekt vor diesem Land, dass die Amerikaner oder die Europäer im Mittleren Osten sind, um Frieden herzustellen. Es ist Machtpolitik und diese Machtpolitik hat nirgendwo Erfolg gebracht. Sie hat nur Elend gebracht. Die Intervention unserer Armeen in Afghanistan und Libyen, Syrien, Somalia, das hat doch nirgendwo was gebracht. Wo ist denn der Erfolg unserer Truppen? Und wenn man nach 19 Jahren, nach 18 Jahren feststellt, dass die Entsendung von Bomben und von Soldaten nichts bringt, dann sollte man sich eine andere Strategie überlegen. Und ich sage halt einfach, versucht's mal statt mit Kriegen, mit Frieden.